direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre. Und wie immer bin ich nicht alleine, sondern mache diesen Podcast mit meinen wunderbaren Kollegen Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Wir sind immer noch im Kapitel des Gedächtnisses. Letzte Woche haben wir uns ja damit beschäftigt, was denn Gedächtnis ist, wofür wir es brauchen. Heute wollen wir uns etwas widmen, was man vielleicht als Gegenteil des Gedächtnisses sehen könnte, nämlich dem Vergessen. Klaus, ist es denn so? Ist Vergessen das Gegenteil von Gedächtnis und was ist Vergessen überhaupt?
Ja, das ist eine wunderbare Einstiegsfrage deswegen, weil man kann ganz, ganz viel erklären, wie tatsächlich Gedächtnis funktioniert, wenigstens menschliches Gedächtnis. Und man kann auch mal mit ein paar Problemen oder mit Missverständnissen tatsächlich aufräumen. Also ein Gedächtnis ist ja im üblichen Sinne ist erstmal ein Speicher. Wir haben letztes Mal darüber ein bisschen geredet und ein Speicher muss man sich ja, das ist ja so immer die Metapher, die ich immer gerne verwende für einen Speicher, ist ein Getreidespeicher. Getreidespeicher ist für mich der Inbegriff von einem Speicher. Und was ist das Interessante bei einem Speicher? Naja, der hat ein gewisses Volumen, das kannst du genau berechnen und da passen so und so viele Getreidekörner rein. In manchen Ernten ist es ein bisschen weniger, manchmal ist es ein bisschen mehr, aber im Prinzip kannst du davon ausgehen, dass es irgendwann voll ist. Also musst du irgendwie versuchen, dass dann auch irgendwie Inhalte wieder rauskommen. Die alten Getreidekörner kommen dann raus, wenn die neuen reinkommen. Und so wird es manchmal mit dem Gedächtnis auch als Metapher verwendet. Also wenn da zu viele Inhalte drin sind, dann geht das nicht mehr rein und dann gibt's Probleme und dann müssen die raus. Und außerdem kann ich eben die einzelnen Körner wieder rausholen, wenn ich sie brauche, solange sie nicht zu alt sind, weil dann sind sie ja schon rausgeschmissen worden. Und diese Metapher, die man praktisch überall tatsächlich hört, meist wird es eigentlich als Computermetapher gesprochen und dann ist das eine Festplatte, aber im Prinzip ist es genau das Gleiche, nur nicht ganz so bildlich, die ist grundsätzlich falsch. Also das, was ich jetzt so schön erklärt habe, muss man als wirklich vollkommen abwegig eigentlich abstempeln. Aber erstmal ist es so, es hört sich so plausibel an. Das Problem ist nämlich, ein Gedächtnis ist ja tatsächlich verankert als ein assoziativer Speicher. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Und ein assoziativer Speicher bedeutet ja, irgendwie haben diese Körner was miteinander zu tun. Und es ist eben so, dass der Speicher nie volllaufen kann. Das ist das Spannende. Also man kann in einem kurzen Lebensalter von 100 Jahren, wie man eben auf der Welt ist, ungefähr, im Schnitt ist es halt ein bisschen weniger, aber 100 Jahre ist es durchaus realistisch, dass man auf dieser Erde sein kann, kann man niemals es schaffen, dass dieser Speicher vollläuft. Weil es tatsächlich so viele Arten der Verknüpfung gibt, dass ich niemals nur annähernd an die Speicherkapazität rankomme. Und es ist eben so, es geht nichts verloren in diesem Speicher. Und jetzt werden die meisten sagen, naja, aber Entschuldigung, ich vergesse doch die ganze Zeit. Und das ist ja dieser Begriff, den du gerade, oder das Konzept, was du angesprochen hast, Niklas, dass man sagt, vergessen, das ist doch wahrscheinlich sowas Ähnliches wie das Gegenteil von Gedächtnis. Und das würde ja bedeuten, also gut, das Gegenteil von Gedächtnis ist es deswegen schon nicht, weil es natürlich kein Nicht-Gedächtnis gibt, aber meist ist es ja so umgangssprachlich einfach so, Gedächtnis minus Vergessen bedeutet zum Schluss, was übrig bleibt, was eben tatsächlich faktisch da ist. Aber man kann eben davon ausgehen, dass die Inhalte, die da mal abgespeichert worden sind, die assoziiert worden sind, auch irgendwo wieder abrufbar sind. Und selbst wenn das nur Fragmente sind, aber Es ist also eher so, dass ich zum Schluss, wenn ich davon spreche, oh mein Gott, ich habe wieder was vergessen, ich komme nicht an die Information ran, eigentlich wirklich so eine Art Wiederabrufproblem ist. Also ich habe einfach nicht mehr den Schlüssel dazu, da ranzukommen. Und jetzt hört sich das erstmal so an, als wäre das unrealistisch, weil wir kommen doch da wirklich nicht mehr ran. Dann kann man doch auch gleich sagen, das ist abgehakt und das ist halt dann vergessen und das ist dann halt weg. Das ist dann halt nicht ein Nichtgedächtnis. Aber nein, das ist nicht so, sondern das Gedächtnis beruht im Prinzip ganz, ganz stark darauf, dass wir Teile vergessen, aber eben nicht mehr abrufen. Aber dann merken wir, dass die Teile doch mit anderen Schlüsseln noch vorhanden sind. Das merkt man daran, dass man, wenn man die Aufgabe anders stellt, dass man eben zum Beispiel Leute nicht explizit fragt, also was weiß ich, nach einem Schauspieler oder nach irgendeiner Farbe, die man irgendwann mal gesehen hat, oder eine Stadt, die man irgendwo besucht hat, dass man plötzlich darauf wieder kommt. Wenn nämlich jemand die Stadt sagt, kommt sie mir flüssiger von den Lippen oder sie fühlt sich vertrauter an, oder wenn ich eben plötzlich das Land nenne, einen sogenannten Cue gebe, also einen Hinweisreiz, plötzlich weiß ich es doch. Also es brauchte nur ein bisschen mehr assoziative Stärke und schon ist es da. Und das ist eben tatsächlich das Faszinierende. Deswegen kann man eben nicht sagen, also erstmal echtes Vergessen gibt es nicht so richtig, sondern eher ein Abrufproblem ist es. Und die zweite Sache, ein Gedächtnis ist eben ein Prozess, mehr als ein Prozess, als ein Speicher, ein physikalisches System oder überhaupt ein System. Genau.
Jetzt haben wir aber ja schon letzte Woche über einen Patienten namens HM gesprochen, der eine totale anteriograde Amnesie hat, also er konnte keine neuen Dinge mehr lernen, okay. Aber es gibt es ja auch rückwirkend, die sogenannte retrograde Amnesie. Was ist da los? Also, ist es auch ein Abrufproblem oder ist es wirklich weg?
Also da muss man ein bisschen unterscheiden. Es kann ja sein, dass es wirklich eine große Läsion ist und dass tatsächlich, also eine Läsion, eine zum Beispiel eine Zerstörung von wirklich Gewebe, von wirklich Substanz, wo neuronale Dinge zugrunde gegangen sind und wo man wirklich, wenn es so groß ist, dass es eben keinerlei Assoziationen mehr gibt, dass es wirklich weg ist. Aber meist ist es selbst da so. Also nehmen wir mal an, du hast eine Kontusion deines Gehirns erlebt, also eine Gehirnquetschung nach einem Unfall. Dann kann es sein, dass du Stunden, Tage, Wochen tatsächlich dich nicht mehr erinnern kannst, was davor passiert ist. An den Unfall kann man sich übrigens meist sowieso nicht erinnern. Das ist auch eine spannende Sache, dass das tatsächlich inhibiert wird. Aber das wird meist eben nur inhibiert und es ist nicht einfach weg. Das wird dich aber verändern in deinem Verhalten beispielsweise, dass du bestimmte Sachen auf einmal nicht mehr machen kannst. Aber diese Inhalte können wieder zurückkommen. Also es kann durchaus sein, dass dein Neuropsychologe oder dein Neurologe dich beschwichtigend informiert. Nehmen Sie sich nur ein bisschen Zeit und nach kurzer Zeit werden Sie merken, das Gedächtnis wird langsam wiederkommen. Das kann tatsächlich passieren. Also, dass bestimmte Assoziationen wiederkommen und wenn du tatsächlich dich dran erinnern willst und das eben über bestimmte Cues, dass es langsam wiederkommt. Und das bedeutet eben, das war nicht weg. Es ist nicht so, dass man das jetzt wieder eingeschmeißt hat, sondern es fehlten dir auch hier die Schlüssel in Anführungszeichen.
Jetzt ist die Frage, wer entscheidet denn, was vergessen wird? Also was sozusagen in den Hintergrund rückt, wo man zwar weiß, okay, da steht es, wenn man sich das jetzt vielleicht so als Bibliothek vorstellt, aber die Bücher stehen halt nicht mehr in der ersten Reihe. Wer ist der Bibliothekar sozusagen?
Genau, der Bibliothekar bist natürlich erstmal du selber, aber der Bibliothekar ist halt nicht so einer, der den Job so macht, wie wir es uns wünschten, dass man einfach sagt, Mensch, Bibliothekar, bitte organisiere das so, dass diese sogenannten Siegel oder diese Abrufzeichen, die wir eben da draufkleben, sind ja meist so ein bisschen absurd klingende Dinge. Erst kommen da Buchstaben, dann Zahlen, dann doch noch ein paar Buchstaben und dieses ganze Regalsystem und so weiter, das ist bei einem echt guten Bibliothekar oder bei einer Bibliothekarin einfach so gut, dass du jedes Buch wieder findest, außer es ist eben verstellt worden von irgendeinem miesen Typen, der irgendwie nicht wollte, dass wir diese Information tatsächlich nochmal auffinden, beziehungsweise hat das Buch vielleicht gestohlen. Aber der gute Bibliothekar würde dir das tatsächlich alles organisieren. Der Bibliothekar in deinem Kopf, der natürlich nicht wirklich so eine Art Homunculus ist, sondern ein Filtersystem, ist vor allem an dem Prozess tatsächlich beteiligt, des Wiederabrufens. Und nicht so sehr tatsächlich an der Verwaltung währenddessen. Also die Verwaltung funktioniert relativ automatisch durch dieses Assoziative. Aber einerseits durch das Enkodieren und andererseits durch das Dekodieren kann eben tatsächlich da etwas passieren, dass ich nicht mehr richtig gut drauf zurückgreifen kann. Das Enkodieren ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Also vor dem Vergessen oder vor dem nicht mehr gut abrufen können, steht halt vielleicht auch ein nicht so intelligentes Bibliothekarsystem, was ich anlege. Also Beispiel, du versuchst, das ist so der Klassiker, du versuchst eine Wortliste zu lernen und die Wortliste ist natürlich nicht irgendeine Wortliste, sondern du bist im Lateinunterricht und so war das wenigstens noch, als ich Latein gelernt habe, man hat einen Wortspeicher lernen müssen und dann hast du jeden Tag, musstest du 10, 15, 20 Worte etwa neu können. Das ist durchaus realistisch, dass man es lernen kann, aber wie haben wir das gemacht? Wir waren natürlich faul und wir haben versucht, das einfach sequenziell zu lernen, weil es geht ziemlich einfach, sequenziell eine Liste zu lernen, aber es ist halt ziemlich dumm, weil man kann diese Liste dann eben noch relativ gut nächsten Tag genau in dieser Reihenfolge abrufen, aber man hat eben nur den Cue, dass das eine Listenelement das nächste aktiviert. Das heißt, in dieser Liste kannst du das nächsten Tag noch gut abrufen, aber dir fehlen eben die Cues, die Hinweisreize, um die irgendwie frei abzurufen. Also, dass man das 17. Wort vor dem 15. Wort zum Beispiel abrufen kann oder überhaupt das Wort im Deutschen mit dem Wort im Lateinischen zusammenbringt. Und wenn du das so machst, dann ist ziemlich wahrscheinlich, dass du es zwar alles gelernt hast, auch noch mit relativ viel Aufwand, aber zum Schluss hast du keinen Schlüssel, keinen geeigneten und du wirst es in Anführungszeichen vergessen haben. Also das wird da irgendwo schlummern als ein Teilstück, aber es ist eben nicht mehr adressierbar.
Genau. Ich habe mal was gelesen über das Gedächtnis und ich versuche mir das jetzt gerade in Erinnerung ja, genau. zu rufen. Ich weiß nicht mehr, ob ich es ganz zusammenbekomme, aber es ist eine Erklärung, die ich persönlich sehr einleuchtend fand, um einfach diese assoziative Natur des Ganzen zu zeigen und ihr könnt es ja dann fact-checken. Und zwar, das ist eine Erklärung aus einem Buch, es heißt Gödel, Escher, Bach. Von Hofstetter, 1979 geschrieben, ein unfassbarer, dicker, eng beschriebener Wälzer. Sehr, sehr gut.
Mit schönen Grafiken allerdings, vorne drauf.
Schöne Grafiken, allerdings muss man, glaube ich, darf man keine Verpflichtungen haben in privater Natur, wenn man dieses Buch komplett durcharbeiten möchte, weil es so unfassbar umfangreich und kompakt ist. Aber Hofstetter hat das im Gedächtnis so erklärt, stellen wir uns unsere Großmutter vor. Jetzt haben wir alle ein Bild von unserer Großmutter vor Augen, wie sie vielleicht jetzt in diesem Moment aussieht. So, das ist jetzt, kann man sagen, okay, gut, ja, das speichere ich jetzt, dieses Bild. So, das Problem ist, je nachdem, wie wir uns das Gesicht vorstellen, und da passiert ja auch ganz viel Forschung am Lehrstuhl, welches Bild man prototypisch vor Augen hat. Okay, das ist jetzt eine Perspektive. Wie sieht es denn aus? Aber die reicht natürlich nicht, weil wie sieht es denn aus, wenn wir unsere Großmutter auf der Straße begegnen und wir sehen sie im Profil? Das heißt, es muss auch noch irgendwie abgespeichert werden. Jetzt könnte man sagen, okay, gut, dann speichere ich halt 360 Bilder meiner Großmutter ab, je nachdem, welche Position ich zu ihr einnehme. Das ist wahnsinnig ineffektiv tatsächlich, wenn man sich das mal vorstellt, dass das ja dann für jedes Objekt, an was man sich erinnert,
vor allem, es ist nur auf einer Ebene, das ist noch nicht von oben, das ist noch nicht von seitlich unten und so weiter, was eben zum Beispiel typische Selfie-Aufnahmen wären, ja, also die wären niemals in diesem Winkel, aber gut.
Genau, jetzt hat man diese 360-Grad-Sicht, jetzt ist aber die Frage, okay, gut, jetzt sehe ich plötzlich ein Bild von meiner jungen Großmutter, so wie sie vor 50 Jahren aussah, und jetzt habe ich ein Problem, weil das muss ich jetzt auch nochmal abspeichern und gleichzeitig muss ich das aber zusammenbringen, dass das jetzt zwei Großmütter sind. Und ich muss das auch zusammen abspeichern, wenn ich die Bilder zusammen sehe. Also je mehr Objekte in Anführungszeichen oder Dinge zu sehen sind, desto mehr müsste ich theoretisch diese abstrakten, oder diese nicht diese abstrakten, diese Repräsentationen, diese Symbole im Gehirn bilden. Und das ist natürlich... Also da läuft der Speicher irgendwann über, das geht dann irgendwann nicht. Und stattdessen wird halt eben diese Rekombination von Assoziationen gebildet, dass man sagt, okay, gut, es gibt vielleicht das neuronale Muster für zwei und das feuert dann, what fires together, wires together, das feuert dann mit dem Cue für die Großmutter und dann läuft das alles nacheinander ab. So erinnere ich mich tatsächlich an dieses Kapitel. Habe ich das ungefähr richtig wiedergegeben?
Ja, das ist sehr, sehr schön wiedergegeben. Und zwar ist es vor allem so schön bildlich. Das ist eben das Tolle. Und das zeigt eigentlich genau das Magische, was du jetzt eben auch mit Vergessen am Anfang gefragt hast. Nämlich zum Schluss ist es ja ein Rekonstruktionsprozess. Also es ist nicht nur Retrieval, also Wiederabruf. Das hört sich ja auch noch, das ist auch eigentlich falsch. Also ein Wiederabruf bedeutet nur, dass du genau diese Information, die da mal eingespeist worden ist, wieder zurückkriegst. Und das ist natürlich auch nicht der Fall, sondern du rekonstruierst das, nur wird es meist nicht so bezeichnet. Nämlich, du versuchst wieder, möglichst viele dieser Knoten der Informationen tatsächlich abzurufen. Und wenn die Großmutter beispielsweise eine Brille hatte, dann wird das vermutlich nicht ein Bild sein der Großmutter mit der Brille, sondern tatsächlich eine typische Brille, vielleicht aus der Zeit. Und ob das dann die Brille war von deiner Großmutter, das ist eben jetzt das Spannende, oder ob du da einfach einen Teil vergessen hast und das einfach so rekonstruierst, das ist die Frage. Und das Spannende ist aber, weil das eben eine Rekonstruktion ist, ist es ein aktiver Prozess, also das ist ein echter kognitiver Prozess, ein Geistesakt, ist es eben zum Schluss eine neue Information. Und jetzt kann man sagen, ja, aber das ist ja überhaupt nicht valide, das ist ja gar nicht gültig, das ist ja gar nicht die Großmutter. Aber es ist die Großmutter, die wir im Kopf haben und auch nicht im Kopf sozusagen passiv die ganze Zeit haben, sondern dann, wenn wir dieses Bild brauchen, schaffen wir es. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass wir das als einen Prozess begreifen. Und ich finde das ja immer so ganz, ganz wichtig zu betonen, dass tatsächlich die Geschichte der Gedächtnispsychologie, die kann man ungefähr, also normalerweise kann man das nicht so genau sagen, wie alt so eine Geschichte in der Wissenschaft ist, aber tatsächlich kann man hier ziemlich sicher sagen, das ist ungefähr 120, 135 Jahre alt, die Gedächtnisforschung, also dass man wirklich sagt, seitdem gibt es Gedächtnisforschung, die wurde enorm stark dominiert von deutscher Gedächtnisforschungstätigkeit und die hatten immer sehr, sehr klar diesen Speicher eher im Kopf, dass ich am Anfang so ein bisschen als ein Zerrbild eingeführt habe und ungefähr so seit 1930, 32, da ist eben ein entscheidendes Buch herausgekommen, ein entscheidender neuer Denkanstoß gegeben worden von Sir Frederick Bartlett, der eben eine völlig neue Idee gehabt hat, was Gedächtnis ist. Und ich sage das immer ganz, ganz stark betonend, dass dieses Buch, was er rausgebracht hat, eben nicht Gedächtnis geheißen hat. Alles davor hat immer Gedächtnis geheißen. Heißt übrigens bis heute, meist heißen die Bücher Memory oder Human Memory. Ja, und nichts anderes. Manchmal auch Memory and Cognition oder sowas. Aber er hat es ganz, ganz konsequent nach dem Prozess genannt. Und er hat den Prozess genannt Remembering. Also sich erinnern. Ich finde das eine Wahnsinnsleistung, ein Buch rauszubringen über Gedächtnis, was nicht mehr sagt, hey, schau mal, da ist ein Speicher und das ist ein Langzeitspeicher und das ist so und so, sondern Der sagt einfach, es ist ein Prozess, Remembering. Und Remembering bedeutet immer Reconstruction. Und genau das beschreibt er in diesem wunderbaren Buch, das eben vor allem mit einerseits sehr, sehr natürlichen oder naturalistischen Materialien arbeitet. Also zum Beispiel mit Geschichten, die man sich merken muss und nicht mehr Wortlisten. Weil zum Beispiel so eine Lateinliste ist eigentlich nicht wirklich der Alltag. Das ist nicht das, was wir üblicherweise als Anforderung haben. Und deswegen übrigens sind wir auch so schlecht darin. Deswegen sind die meisten so schlecht gewesen, sich diese Sachen zu merken. Aber wir können uns doch unglaublich viel im Alltag merken, weil wir das eben stärker verknüpfen. Und da war das eben sehr isoliert gelernt. Das ist das große Problem. Deswegen funktioniert eben auch Sprachenerwerb heute so viel besser, wenn Sie heute oder wenn ihr heute Englisch oder Französisch oder irgendwas als dritte, vierte Fremdsprache lernt mit einem automatischen System oder eben noch wunderbarer mit jemandem, der das einfach sprechen kann, dann ist es ja, geht es relativ ratzfatz, schnell und zum Schluss eben alles verknüpft. Aber es ist eben nicht so genau wie sowas wie ein Speicher, sondern eher so wie bei Bartlett. Man verändert mit jedem Abruf und wieder Ablegen dieser Informationen, also auch Wiederholung, immer wieder das, was man früher als Speicher bezeichnet hat und wo man heute sagen würde, das sind halt verbundene Informationseinheiten.
Also wir bauen im Grunde genommen die Dinge und die Situationen, die wir erlebt haben, nach. Allerdings nicht besonders gut. Oder vielleicht nicht so gut, wie wir es gerne hätten. Vielleicht kann man es so sagen. Oder vielleicht nicht so gut, wie wir meinen, es nachzubauen.
Ja, also es ist vielleicht einfach wieder wertneutral so zu bezeichnen, es ist eben wirklich sehr adäquat. Es ist adäquat für das, was wir brauchen. Wir wünschen uns immer etwas anderes, aber ich meine, wir wünschen uns sowieso dauernd andere Sachen. Wir wünschen uns ja auch, dass wir furchtbar reich sind, obwohl es uns wahrscheinlich sozial ruinieren würde. Wir wünschen uns ganz viele komische Sachen, weil wir es natürlich nicht richtig einschätzen können, was wirklich gut ist für uns. Aber eins ist klar, ein Gedächtnis, so wie wir es haben, ist ein unglaublicher Segen. Weil wir eben nicht die ganzen 100.000 Bilder der Großmutter abspeichern müssen und trotzdem unsere liebgewonnene Großmutter wieder erkennen können meist, währenddessen eine emotionale Reaktion erleben, uns freuen, sie umarmen und so weiter können. Also genau diese wunderbaren Sachen, die ja passieren, wenn wir eine tolle Großmutter haben.
An der Stelle liebe Grüße an meine Großmutter, die auch Fan dieses Podcasts ist. Eine Person haben wir ganz sicherlich nicht vergessen und das ist Marius. Marius, was ist deine früheste Erinnerung und bist du dir sicher, dass das auch wirklich deine früheste Erinnerung ist?
Zum zweiten Teil der Frage, nee, kann ich mir gar nicht sicher sein. Zum ersten Teil der Frage, das ist jetzt aber gar nicht so schmeichelhaft, die Erinnerung. Das war im Kindergarten und wir haben gebastelt mit der Schere. Und dann habe ich die Bastelschere genommen, dem anderen Kind die Haare abgeschnitten und dann hat mir die Erzieherin die Schere weggenommen. Das ist meine früheste Erinnerung. Ich weiß nicht mehr, welches Kind das war, aber ich weiß noch, wo im Raum und also auch an welcher Ecke, an welchem Fenster. Ja, und dann war ich halt ganz traurig und wir haben gerade sowas gebastelt und dann habe ich halt das, was ich basteln wollte, mit den Fingern weiter ausgerissen und mit den Fingernägeln, weil ich keine Schere mehr haben durfte.
Also wenn Sie jetzt das Kind sind, das sich erinnern, dass Sie sozusagen hier malträtiert worden sind von Marius Raab, dann melden Sie sich bitte, wir kriegen das irgendwie wieder hin.
Wie alt warst du da?
Ja, weiß ich nicht, 3, 3,5, schätze ich jetzt mal. Also.
Ja, das ist ein Phänomen, was man infantile Amnesie nennt. Und zwar das Phänomen, dass wir uns an eigentlich nichts mehr vor unserem dritten beziehungsweise vierten Lebensjahr erinnern. Jetzt ist die Frage, Klaus.
Also man muss vielleicht ganz kurz berichtigend sagen, also das Verhalten selber ist eher infantiles Verhalten gewesen, aber dass er sich jetzt nicht mehr dran erinnern kann, ist die infantile, Amnesie, nur dass wir es richtig hinkriegen, aber du hast es natürlich genauso gemeint, aber diesen Seitenhieb wollte ich mir nicht verscherzen.
Jetzt ist die Frage, Klaus, kann ich dann meinem zweijährigen Kind Hostel 1 bis 3 zeigen und es schadet nichts.
Also ich weiß gar nicht, auf was du jetzt abziehst. Ich weiß nicht, ist es ein Film oder so, aber es ist egal.
Ja, das ist, ja, oder weiß ich nicht, Texas Chainsaw Massacre.
Okay, also es ist etwas, was offensichtlich nicht FSK 0 ist. Genau.
Nein.
Okay, nein, auf keinen Fall. Und das hängt damit zusammen, was ich eben vorhin gesagt habe. Das Spannende ist ja bei der infantilen Amnesie, also ungefähr so eben zu beschreiben, dass man bis zum zweiten, vielleicht sogar das dritte Lebensjahr, das ist aber egal, wie weit das genau geht, aber einfach der Umstand, dass wir uns an bestimmte Abschnitte unseres Lebens, die eben vor einem bestimmten Lebensjahr waren, eben nicht mehr erinnern können. Und wenn wir meinen, uns daran zu erinnern, dann ist das meist sehr, sehr schematisch und beruht meist so, hat die Forschung das auf jeden Fall immer wieder nachweisen können, vermutlich eher auf Narrationen der Verwandten, die eben diese Geschichte dann zum Besten gegeben haben. Aber das Spannende ist ja, auch hier würde ich weiterhin meine Position verteidigen, dass es im Speicher drinnen ist. Also wir haben ja tatsächlich schon kennengelernt, dass wir ganz, ganz viele Sachen aus dieser Zeit eben durchaus noch können. Also wir können zweifelsohne, die meisten von uns können immer noch laufen, obwohl wir es damals gelernt haben, und wir können eben immer noch sprechen. Und der Marius hat ja auch damals schon wahrscheinlich sprechen können. Also er hat ja das Kind nicht nur malträtiert, sondern wahrscheinlich dann auch noch verhöhnt. Oder irgendwas anderes.
Das ist jetzt aber eine sehr wilde Unterstellung.
Das ist jetzt eine Spekulation natürlich. Es ist eine böswillige Unterstellung, aber es zumindest das. Aber es ist tatsächlich so, es hat uns eben auch tatsächlich geformt in vielerlei Hinsicht. Und es hat vielleicht uns auch sowas wie gewisse Assoziationen sind eben zurückgeblieben, dass man beispielsweise, keine Ahnung, wenn der Marius jetzt, was weiß ich, ich weiß nicht, welche Haarfarbe du damals hattest, wie waren die?
Eher heller, also eher blond.
Also vielleicht sind hellblonde Haare für dieses Kind, was hier tatsächlich ein, ja, was Traumatisches erlebt hat, ist vielleicht, und diese Person kann gar nicht beschreiben, warum, aber ist für sie ein rotes Tuch, in Anführungszeichen. Also immer, wenn sie solche Personen sieht, hat sie vielleicht ein schlechtes Gefühl. Also es ist jetzt einfach mal eine mögliche tatsächlich oder eine spekulative Sache, die ich jetzt sage, weil ich ja den Fall nicht kenne. Aber genau solche Sachen bleiben eben im Kopf. Und es kann eben sein, dass wenn du solche wirklich furchtbaren Inhalte jetzt wie, was weiß ich, ein nicht jugendfreier Film tatsächlich siehst, dass bestimmte Inhalte dich so formen, dass du dich auch gar nicht so richtig davon befreien kannst, weil du es gar nicht richtig verstanden hast, was da passiert ist, aber du assoziierst es trotzdem. Und das ist eben das, was viele tatsächlich wiederum unterschätzen, nur weil sich jemand nicht explizit erinnern kann. Und darüber müssen wir ja auch noch reden, warum man sich nicht erinnern kann. Nämlich, weil einem vermutlich das Abrufschema oder die Retrieval Cues, wie ich das vorhin bezeichnet habe, die Schlüssel sozusagen zum Gedächtnis einfach fehlen. Ja, das heißt aber nicht, dass es immer noch da ist. Das wabert da drin und hat tatsächlich immer noch assoziativen Stärken. Aber wir haben eben keinen Zugriff. Warum? Ein Grund könnte schlichtweg sein, weil wir völlig andere Perspektiven und andere Ziele hatten. Also wo wir eben als Zweijähriger uns wahrscheinlich eher so orientiert haben, dass wir eben relativ mehr auf direkte Hedonie angewiesen waren, auf zum Beispiel Nahrungserwerb, auf Schlafen, auf Wärme, auf Nähe. Ist es eben dann irgendwann als jemand, der 30, 40, 50 Jahre alt ist, ist es eben so, dass man sich an bestimmte Ziele im Leben, die strategisch sind, orientiert, dass man bestimmte Zertifikate erreichen will, irgendwelche Ausbildungsschritte erreichen will, vielleicht sich ein Auto kaufen will. Das sind völlig andere Ziele, und wir haben eben vor allem mit einem zu kämpfen. Bis 2 Jahre ungefähr können wir nicht davon ausgehen, dass tatsächlich sich so ein Selbst extrem stark entwickelt hat. Und ohne so ein richtig stark entwickeltes Selbst, das wir aber später deutlich haben, ist es halt ganz, ganz schwierig, das eigentlich noch als ein autobiografisches Gedächtnis abzurufen. Das heißt, es hat mit mir nicht so wahnsinnig viel zu tun. Und ich verstehe eben gar nicht, was damals so richtig mich geritten hat. Und es ist ja auch so, was der Marius jetzt gerade erzählt hat, ist er etwas, was ihn eigentlich heute nicht mehr auszeichnet. Also ich erlebe ihn tagtäglich ganz anders und mit ganz anderen Zielen und mit ganz anderen Werten verbunden. Genau.
Ja, vielleicht, weil du nicht mehr, vielleicht hast du nicht einfach die Haarpracht, die Marius in Versuchung.
Vielleicht, ja, das ist tatsächlich.
Das könnte. Ja, aber was ja auch zum Beispiel ganz spannend ist, ja, ist, dass Kinder im Alter von 2, 3 Jahren auch noch gar nicht die Fähigkeit haben, zwischen Zukunft und Vergangenheit ganz klar zu unterscheiden. So. Und das braucht man eben auch, um die Dinge richtig einordnen zu können. Und wenn Klaus jetzt von dem Selbst spricht, von dem autobiografischen Selbst, das sich halt in dieser jungen Zeit herausbildet, dann sprechen wir nicht von den Lebensgeschichten, die wir schon mal angesprochen haben, denn die bilden sich tatsächlich erst in der Adoleszenz heraus, sondern es geht eben darum, zu wissen, okay, das ist mir passiert und das dementsprechend einzuordnen. Jetzt haben wir ein schwer traumatisiertes Kind in Marius Kindergarten. Und die Frage ist jetzt, wie wird man diese schreckliche Erinnerung vom Kinderhaareschneider von Lichtenfels los?
Ich fühle mich gerade in so eine Ecke gestellt. Hätte ich das gar nicht erzählen dürfen.
Leider geht. Ja, aber es ist doch mal gut, dass wir drüber reden, ne?
Wir sind Psychologen, ja. Ich finde auch. Ja.
Nein, jetzt ist die Frage, wir können Dinge bewusst lernen. Wir können uns die Lateinliste angucken. Wir können die Vokabeln lernen. Können wir Dinge bewusst vergessen?
Also der Marius war jetzt wahrscheinlich eher angesprochen, aber da er jetzt gerade schweigt, gebe ich gerne auch eine Antwort. Also bewusst vergessen, das kannst du direkt vergessen, sozusagen. Also das ist tatsächlich etwas, wenn du etwas bewusst nicht machen sollst als Mensch, wirst du es gar nicht anders können, als tatsächlich zu tun. Das hat damit was zu tun, weil wir einen Automatismus haben, der sich Sachen vorstellt. Also Beispiel, denke mal jetzt nicht an Barack Obama. Bedeutet, dass wenn du überhaupt über irgendwas gerade nachdenkst, dann wird es Barack Obama sein. Ja?
Und das ist die assoziative Natur.
Ganz genau, die assoziative
Natur. In dem Moment, wo wir das Wort hören, ist es da.
Können wir gar nicht anders und so ist es eben auch mit dem Vergessen. Wir können aber Dinge natürlich, wenn wir jetzt einfach mal uns reindenken in so einen assoziativen Speicher, wie könnten wir es trotzdem beherrschen, dass diese negativen Assoziationen nicht mehr tatsächlich so stark sind oder in den Hintergrund treten? Wir können die nicht einfach wegschneiden, das ist ziemlicher Quatsch, aber wir können die Sachen natürlich neu beleben, wir können sie neu assoziieren, wir können neu programmieren, hört sich ein bisschen hart an, ist vielleicht auch nicht genau das Richtige, aber wir können tatsächlich neue Erfahrungen schaffen, die es eben auch mit solchen Unholden wie dem Marius wieder erträglicher gestalten. Also wir könnten jetzt einfach versuchen, was weiß ich, tatsächlich solche Sachen, das wäre da tatsächlich was passiert, dass man hier eine neue Annäherung schafft, also dass man neue positive Bilder schafft, dass man vielleicht, das kann durchaus auch hilfreich sein, dass man hier tatsächlich den Marius wieder zusammenbringt mit jemandem und tatsächlich man merkt, da ist nichts Böswilliges gewesen, man sieht, hier ist eine positive, hundertprozentig zu unterstützende Person, die ja auch selber hier mittlerweile drunter leidet und was weiß ich, aber eben überhaupt keine böse Absicht hatte, sondern wahrscheinlich nur einen Explorationstrieb hat. Und deswegen ist er auch irgendwann Wissenschaftler geworden. Also man kann tatsächlich, wenn man das häufiger jetzt miteinander wieder hört, kann man das wieder positiv hinbekommen. So wie man ja auch diese ganzen, schaut, es ist so, es gibt sehr viele Orte, sehr viele Dinge, die sehr, sehr negativ besetzt sind, vielleicht auch in der Geschichte eines Landes, einer Region, aber man kann sowas tatsächlich neu positiv besetzen und das sollte man auch als Chance immer wieder tun.
An der Stelle vielleicht ein Zitat von Meister Yoda, der im 5. Star Wars Teil zu Luke auf Deutsch sagt, vergessen du musst, was früher du gelernt. Und das ist, wie ich finde, eine schlechte Übersetzung von dem englischen Originalzitat, you must unlearn what you have learned. Und das ist natürlich viel kryptischer, bedeutungsschwangerer, als dass man etwas vergessen muss und etwas neu lernen muss, sondern du musst verlernen, was du gelernt hast. Also das ist, und ich denke, das geht auch ein bisschen in die Richtung von dem, was Klaus gesagt hat. Ja, tatsächlich, bewusstes Vergessen ist ein heißes Thema, zum Beispiel in meinem Forschungsgebiet, dem Human Enhancement, also wo es darum geht, menschliche Fähigkeiten durch technologische Mittel zu erweitern. Und auf der einen Seite geht es sowohl darum, die Konzentration, also neuronale Fähigkeiten zu erweitern, Konzentrationsfähigkeit, aber eben auch Erinnerungsfähigkeit, das Gedächtnis zu boosten. Ich meine, wir kennen das alle in der leichten Form. Dr. Kawayawas Gehirnjogging hieß es ja, glaube ich, dann auf dem Nintendo DS. Dann gibt es diese pflanzlichen Präparate. Das soll alles dazu was bringen. Aber es gibt eben auch die Gegenseite, dass gesagt wird, und da gibt es tatsächlich auch schon Medikamente, die in die Richtung wirken. Okay, wir versuchen bewusst Gedächtnisspuren zu eliminieren oder zu verringern, um zum Beispiel Phobien oder traumatische Erlebnisse besser behandeln zu können. Und das ist natürlich auch ein interessantes Gedankenspiel, wenn man sich vorstellt, okay, ich könnte zum Beispiel nochmal Star Wars nochmal erleben. Also ich glaube, wir kennen alle Filme, wo wir sagen, wow, den würde ich jetzt gerne nochmal erleben. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir oder warum viele sich so freuen, Leuten, die die Filme nicht kennen, die nochmal zu zeigen, das erste Mal, um dann die Reaktion zu sehen. Und das ist natürlich super spannend, wenn man sich das vorstellt, wie es möglich wäre, Dinge immer wieder zum ersten Mal zu machen, von denen man weiß, dass sie einem Spaß gemacht haben oder dass sie toll sind.
Das Tolle in der aus unserer Kunstforschung, was wir trotzdem da vielleicht kurz als Gegenmittel geben können, ist, wenn du dich wirklich erstmal richtig tief mit sowas beschäftigt hast, ist es zwar so, ja, dieses erste Erlebnis wirst du nie wieder zurückkriegen, aber das wird sowieso nicht möglich sein. Es wäre eine furchtbare Sache, sozusagen jeden Morgen aufzuwachen und immer wieder als derjenige aufzuwachen, der eben kein Gedächtnis hat über das, was er dann später erlebt hat. Eine ewige Schleife wie bei Ewig grüßt das Mummeltier. Aber es ist tatsächlich so, wenn du das immer tiefer und mehr verstehst, ein Kunstwerk, ein Film und so weiter, dann wirst du ja auch Facetten erleben, die so viel spannender noch sind. Und dann irgendwann wirst du vielleicht auch sagen, nee, ich leg den jetzt weg. Das interessiert mich überhaupt nicht, aber ich habe viel tollere Filme mittlerweile gefunden. Und deswegen ermutige ich nur, Sachen immer wieder anzuschauen und tatsächlich mit neuen Blickwinkel vielleicht und mit neuem Wissen und nicht immer wieder mit dem Gleichen, dann ist es noch viel, viel spannender.
Marius, du bist ja auch Informatiker. Und wir haben gehört, dass das Gedächtnis oft mit Computern gleichgesetzt wird. Das Ding ist jetzt, ein Computer kann ja vergessen. Ich drücke auf Entfernen, ich leere den Papierkorb und weg ist die Datei. Ist das die Schwierigkeit, wenn man ja den menschlichen Geist simulieren möchte, diesen assoziativen Speicher hinzubekommen? Weil das Spannende ist ja eben, dass man, na klar, kann man jetzt einfach sagen, okay, gut, wir verbinden jetzt einfach zwei Bilder miteinander und sagen, die tauchen miteinander auf, aber unser assoziativer Speicher funktioniert ja nicht mit den exakten Repräsentationen, sondern die verändern sich ja auch aufgrund der rekonstruktiven Natur des Gedächtnisses. Ist das eine Schwierigkeit?
Ja, nein, also die Frage ist natürlich, ob du überhaupt sowas wie das menschliche Gehirn jetzt simulieren willst, weil das gibt's ja schon und das ist ja schon ziemlich gut. Eigentlich nutzen wir Computer eher für Dinge, die uns schwer fallen. Und dann wäre es ja eigentlich gar nicht so gut, genau die Probleme mit auch ihren Nachteilen zu implementieren, die es schon gibt. Und was die Schwierigkeit ist, ich mache mal einen kleinen Ausflug vielleicht in die Welt der Neurowissenschaften. Es gibt die sogenannten Zytokine. Die kennen vielleicht einige unserer Hörerinnen und Hörer inzwischen. Die werden jetzt auch bei Covid-19 ja diskutiert, der sogenannte Zytokinsturm. Das ist eben etwas, wo Menschen an ihrem eigenen Immunsystem letztlich sterben, wenn es eben zu sehr außer Kontrolle gerät. Und diese kleinen Moleküle, die dann ausgeschüttet werden, die werden bei allem Möglichen ausgeschüttet. Die werden zum Beispiel, wenn man Fieber hat, wenn man krank ist, wenn man eine Erkältung hat, aber auch, und da musste ich eben jetzt dran denken, bei Klaus vorhin, wenn wir eine Gehirnerschütterung haben zum Beispiel. Das sind Bodenstoffe, die Entzündung signalisieren. Und diese Bodenstoffe können auch über die Blut-Hirn-Schranke gehen. Und das kann eben zum Beispiel dazu führen, warum wir uns, wenn wir Fieber haben, so lätschig im Kopf fühlen. Denn diese Zytokine sorgen zum Beispiel dafür, dass Serotonin weniger synthetisiert wird. Es sorgt aber auch dafür, dass zum Beispiel Dopamin und Glutamat mehr hergestellt werden. Das heißt, wir werden einerseits langsamer im Denken, wir werden aber auch ängstlicher. Das ist dieser sogenannte Brain Fog, den Menschen mit chronischen Krankheiten oft beschreiben. Und das ist eben das, was die Informatik nicht kann. Und die Frage ist, ob sie das dann überhaupt auch tun sollte, nämlich solche komplexen Regelkreise abzubilden, die nochmal über diesen Systemen stehen. Denn das Ganze kann man sich vorstellen als so einen alten Mechanismus, der dir sagt, wenn du krank bist, bleib mal lieber liegen, denk nicht zu viel nach, aber sei extrem wachsam gegenüber Fressfeinden. Also dieses Zurückziehen wollen, was dann zum Beispiel durch diese Immunantwort ausgelöst wird. Und das ist vielleicht auch eine der Erklärungen dafür, weil die Frage von dir vorhin auch kam, warum wir manchmal sowas wie Amnesie haben, obwohl es hirnorganisch gar keinen Grund dafür gibt. Na, es gibt Menschen, das sehen wir, wie Klaus gesagt hat, Läsionen im Gehirn, da ist wirklich Nervenzellen sind da untergegangen. Es gibt aber auch Fälle von Leuten, die fallen ein bisschen hin, schlagen mit dem Kopf auf, werden vielleicht noch nicht mal ohnmächtig und auf einmal haben sie kein Gedächtnis mehr, können nichts Neues mehr lernen. Und das stellt die Wissenschaft auch immer ein bisschen vor ein Rätsel, weil die Frage ist, wie kann sowas funktionieren, weil strukturell ist ja eigentlich nichts kaputt. Eine mögliche Antwort, solche Entzündungsreaktionen, die schon durch relativ leichte Erschütterungen, wo noch nicht mal was kaputt gehen muss, ausgelöst werden können, können unser Gehirn massiv verändern und damit auch sowas wie Erinnerung, Gedächtnis, Einspeicherung und Abruf massiv zu verändern. Und was die Informatik dann eben nicht kann, ist diese komplexen Regelkreise, die bei kleinsten Molekülen anfangen, die dann auf neuronaler Ebene, aber dann auch eben über die neuronale Ebene hinausgehen, sowas wirklich abzubilden und zu modellieren, das müssten wir eigentlich tun, wenn wir menschliches Erinnern, Vergessen, Erleben wirklich nachbilden wollen. Und das sind wir halt sehr weit davon entfernt, das zu verstehen.
Das ist total spannend. Ich hatte das auch beim ersten Mastersemester ging es dann um zum Beispiel die neuronale Veränderung von Depressionen tatsächlich. Und wenn man an Depressionen denkt, dann ist der Volksglauben gut. Der ist halt ein bisschen traurig, ist halt niedergeschlagen, liegt im Bett. Darüber auch nochmal ein ganz eigenes Kapitel über psychische Krankheiten. Aber was nicht bekannt ist, ist, dass bei Depression das Stresshormon Cortisol vermehrt ausgeschüttet wird und auch dieser Regelkreis überlastet wird. Und Cortisol ist auf Dauer schädlich für Erinnerung. So, und das bedeutet, man ist auch wieder in so einem neuronalen Teufelskreis drin, weil dann vielleicht man zwar schöne Dinge erlebt, aber aufgrund der Gedächtnisschwierigkeiten, die man hat, werden die nicht richtig abgespeichert, sie können nicht richtig verarbeitet werden. Gleichzeitig kann das auch kognitive Performance beeinträchtigen, dass man allgemein nicht mehr so leistungsfähig ist und das führt dann eben zu noch mehr Niedergeschlagenheit, wenn man sagt, oh, guck mal hier, ich kriege überhaupt nichts mehr hin und ich kriege mein Leben überhaupt nicht mehr auf die Reihe, ich kann mir nicht mehr die Telefonnummer merken, also total viel passiert da und einfach nur, weil diese so unfassbar wichtige Funktion des Erinnerns und des Lernens, des Abspeicherns von neuen Inhalten beeinträchtigt ist für uns. Wir haben eben schon darüber gesprochen in der letzten Folge, warum wir überhaupt so etwas wie Gedächtnis haben. Damit wir die Zukunft besser vorhersagen können, weil die komplexe Umwelt, in der wir leben, das nämlich so dringend notwendig macht. Und auch wenn man ohne Gedächtnis überleben kann, ist man, also HM hat es gezeigt, ist man trotzdem, wie im Fall von HM, eben auf ganz viel Hilfe angewiesen, weil wenn man HM, glaube ich, ohne Hilfe hätte leben lassen, weiß ich nicht, ob er noch so lange überlebt hätte. Jetzt haben wir über Vergessen gesprochen, über Schwierigkeiten, sich zu erinnern. Es gibt aber auch das Gegenstück, sich nämlich zu viel zu erinnern und auch sich zu erinnern an in Situationen, in denen man das eigentlich gar nicht möchte. Man spricht in der Psychologie von Flashbacks. Marius, was hat es damit auf sich?
Also ein Flashback wäre jetzt eine Erinnerungsspur. Das kann bildlich sein, das können aber auch Töne sein, auch andere Modalitäten, die einem auf einmal wieder ganz präsent werden, die einen dann auch überwältigen und die eben oft durch irgendwas ausgelöst werden. Manchmal weiß man, was die Auslöser sind, manchmal weiß man es leider auch nicht. Und die einen eben erstmal flashen, also wie im Alltagsgebrauch auch, wie so ein Blitzlicht, ist man eben wieder in eine Situation zurückgeworfen. Und das sind eben meistens keine schönen Situationen, sondern eher diese traumatischen Erinnerungen, die mit diesen Flashbacks verbunden sind.
Wo wird das zum Problem?
Also das sind natürlich oft sehr emotional belastende Situationen. Jetzt kann man sich denken, dass wenn einem die im Alltag auf einmal wieder sehr präsent werden, das ist schon mal an sich eine sehr unschöne Erfahrung. Und dann baut sich ja oft auch noch eine Angst davor auf, vor diesen Flashbacks. Das heißt, man kommt in diesen Teufelskreis der Angst, dass man Angst hat, sich daran zu erinnern wieder, dass es einen wieder überwältigt. Dann durch diese Angst zieht man sich vielleicht zurück oder wird auch überhaupt angespannter, nervöser, was wiederum begünstigt, dass man vielleicht solche Flashbacks erleidet. Also ja, dieser Rückzug und dieses Angsterleben.
Man sieht es ganz oft im klinischen Bild der posttraumatischen Belastungsstörung, PTSB, PTBS und PTSD auf Englisch, wo eben ein Symptom plötzlich ist, dass die Betroffenen plötzlich in dieser Situation drin sind. Also man sieht es ganz oft bei Kriegsveteranen, dass sie plötzlich in Vietnam wieder sind. Sie sind wieder in Afghanistan. Und diese Erinnerungen sind ganz, ganz lebhaft tatsächlich. Also man hört es, man weiß, was man gerochen hat, man hat den Geschmack im Mund. Das ist ja eigentlich spannend, Klaus, weil wie kann ich denn etwas schmecken oder riechen, wenn die physikalische Substanz, die das auslöst, gar nicht da ist?
Ich kann es deswegen, weil ich tatsächlich auch hier wieder in dieser typischen Situation genau so etwas zum Beispiel geschmeckt habe oder gerochen habe. Und durch diese Aktivierung beschränkt sich halt nicht nur auf beispielsweise das Visuelle, sondern da kommt eben alles zusammen. Das ist eben so eine multisensorische Integration. Also wir haben tatsächlich das ganze Paket unter Umständen. Das muss aber nicht so sein, aber ganz oft ist es so. Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch erforsche bei ASMR beispielsweise, bei diesem Autonomous Sensory Meridian Response, wo du alleine schon Filme schaust, wo bestimmte Modalitäten fehlen, also zum Beispiel das Haptische, und du es trotzdem fühlst. Ja, also das ist ein ganz, ganz starkes, sind Fühlvideos im Prinzip. Also danach hast du nicht nur so ein Kribbeln, das ist also nicht nur so ein Response, sondern du hast das Gefühl, dass da jemand wirklich über deine Haut streicht. Aber das ist eben typisch assoziativer Speicher und es ist eben typisch, dass eben Sachen zusammengebracht werden, die typischerweise auch zusammengehören.
Jetzt ganz komischer Bogen, aber wir haben bei Trauma angefangen, sind jetzt aber wieder in diesem Wiedererleben sozusagen. Aber jetzt vielleicht eine philosophische Frage. Ich bin vielleicht lange aus einer gewohnten Umgebung weg gewesen. Ich kehre dahin zurück, sehe die Eisdiele, an die ich immer gute Erinnerungen hatte, wo ich viel Kindheitszeit verbracht habe, hole mir ein Vanilleeis, esse das und es schmeckt wie früher. Mhm. Schmeckt es wie früher oder erinnere ich mich, wie es früher geschmeckt hat? Und kann ich überhaupt den Unterschied feststellen?
Also erstmal ist es so, das ist ein wunderbares Beispiel erstmal mit der Gegend, wo du normalerweise, was weiß ich, ist dein alter Kiez, wo du jetzt zurückkommst, wo du seit 20 Jahren nicht da warst. Nehmen wir was relativ Extremes an. 20 Jahre ist wirklich richtig lang. Und es ist so, wenn du jetzt eine Stunde, bevor du da hingefahren wärst, tatsächlich gefragt wirst, wie sind die Straßennamen dort, wie heißt die Eisdiele, welche Sorten gibt's da, wo sind die einzelnen Gullideckel in dieser Straße angeordnet, all so ein komisches Detailwissen, wo man sagt, sorry, ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern, kommt jetzt, und das ist genau die spannende Sache, die wir vorhin hatten, sobald du dort bist, wo du es ja jetzt tatsächlich brauchen kannst und wo eben ganz viele Hinweisreize aktiviert sind, plötzlich ist es wieder da. Und dann sagen die Leute immer, oh, jetzt kommt mein Gedächtnis wieder. Und daran sieht man schon, was für ein Quatsch das ist, von einem Gedächtnis als sowas völlig Unitäres, etwas, was immer so genau da ist, immer in jedem Zustand, sondern es ist immer situationsangepasst. Und in dem Moment, wo ich das eben brauche, weil ich dort bin, werde ich mich plötzlich wieder tatsächlich orientieren können. Und jetzt kommt es eben zu dem Eis. Was du da erlebst, ist vermutlich etwas, was ganz, ganz stark auf jeden Fall sich orientiert und assoziiert wird mit damals. Du wirst beispielsweise plötzlich relativ automatisch wieder das Vanilleeis nehmen, was du damals schon mal hattest, obwohl du eigentlich seit 20 Jahren eigentlich so ein Pistazientyp geworden bist. Ja, in deiner neuen Location, da isst du kein Vanille mehr, du bist jetzt irgendwas anderes, was Besseres oder irgendwas und machst eigentlich jetzt immer nur auf Pistazie. Aber es ist tatsächlich auch so, dass du entweder maßlos enttäuscht sein wirst, wie das Vanilleeis schmeckt, weil du halt einfach eine wahnsinnige, weil das damals so grandios toll war und jetzt mittlerweile merkst du, aber du hast mittlerweile diese wunderbare Karriere gemacht zum Pistazier oder zu jemanden, der eben sich nur mit bestimmten Sachen beschäftigt, die irgendwas mit Eis vielleicht zu tun haben oder mit Nachspeisen und so weiter. Und du bist tatsächlich jetzt ganz anders mittlerweile von deiner Sensorik und du bist enttäuscht, weil du eben diesen alten Geschmack hast und diese alte Erinnerung, dass es so toll ist. Aber es kann auch sein, dass du, weil du dich da nicht so weiterentwickelt hast, dass es einfach immer noch was Wunderbares ist, obwohl es eigentlich ein relativ minderwertiges Eis ist. Ja.
Jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit, aber vielleicht in der Hoffnung, eine existenzielle Krise bei den Zuhörerinnen auszulösen. Schmecken ist ja Wahrnehmung. So, und Wahrnehmung ist bestimmt durch Erfahrung, durch Lernen, man könnte jetzt sagen, durch Gedächtnis.
Jetzt ist die Frage, und durch Erwartung, ganz stark auch
durch Erwartung. Und durch Erwartung. Mhm. Jetzt ist die Frage, okay, alles, was ich wahrnehme, kommt sozusagen in diesen assoziativen Speicher. Kann ich denn etwas isoliert wahrnehmen? Kann ich denn etwas wirklich außerhalb des Kontextes als Ding an sich wahrnehmen? Oder ist das nicht einfach immer zum Scheitern verurteilt? Weil selbst so etwas, was wie ein Eis essen nach 20 Jahren, wo man sagt, da ist eine lange Zeit, selbst sowas wird immer noch verknüpft mit meiner Erfahrung, mit meiner Erwartung, mit meinem Gedächtnis.
Also die einfache Antwort ist nein, genau. Also du kannst es nicht, und selbst wenn es nur in Anführungszeichen was Schnödes ist, wie die Zahl irgendwas, 17 oder 23, irgendwelche arbiträren Zahlen, die haben eben auch eine Bedeutung, die haben eine assoziative Stärke, die haben emotionale Stärke. Und sie sind niemals unabhängig von dem, was du eben bist. Und wenn du eben weißt, was eine Primzahl ist, hast du da schon mal eine Verknüpfung zu Primzahlen. Wenn du weißt, dass es vielleicht Geburtsdaten sind, weißt du, dass es Geburtsdaten sind. Stellst dir Menschen vor, hast vielleicht bestimmten Farbassoziationen, weil eben die 2, die 3 oder irgendwas eine Farbassoziation hat und so weiter und so fort.
Oder die Wochentage eine bestimmte Farbe.
Da hört zu, ja.
Ganz genau.
Das ist ein unfassbar faszinierender Fakt über uns Menschen, mit dem ich auch diese Folge der Bamberger Psychokalypse beenden möchte. Und zwar ein Philosoph hat das mal wunderbar ausgedrückt, Mark Cockleburg heißt er. We are condemned to value. Wir sind dazu verdammt, Dinge wertschätzen zu müssen. Wir sind dazu verdammt, Bindung, Assoziationen im schwachen Fall aufzubauen. Wir sind dazu verdammt, in der Zahl 13 Unglück zu sehen, vielleicht auch die Zahl, die man im Fußballverein hatte. Und warum sind wir dazu verdammt? Weil wir dieses Etwas namens Gedächtnis haben, was diese ganzen Assoziationen abspeichert und uns ja darüber Wissen verschafft, wo wir in Beziehung zu den Dingen und der Welt um uns herum stehen, aber uns auch gleichzeitig enorm verletzlich macht, weil wir vielleicht negative Erfahrungen speichern, weil Dinge nicht mehr so sind, wie wir sie in Erinnerung hatten, aber auf der anderen Seite eben auch es ermöglicht, immer wieder neue Dinge zu lernen, neue positive Erfahrungen zu machen und so unseren Weg durch Raum und Zeit zu beschreiten.
Und bevor du jetzt die Abmoderation machst, wollte ich einfach nochmal sozusagen die ultimative Antwort auf deine Eingangsfrage noch beantworten oder wollte noch ein etwas Sinn, auch noch was weiter Sinnstiftendes noch sagen, nämlich ich habe das mal in einem philosophischen Vortrag so zusammengefasst, auch als Titel, nämlich ohne Vergessen gibt es kein Gedächtnis. Und wenn man sich wirklich mal überlegt, was das bedeutet, nämlich, dass wir eigentlich eine Rekonstruktion, das, was wirklich Gedächtnis ausmacht, dass wir eine Rekonstruktion gar nicht hinkriegen würden, wenn wir nicht auch Teile vergessen würden und Teile eben, wir müssen die sozusagen rekonstruieren, hätten wir nicht dieses wunderbare, sehr flexible Tool, das in Anführungszeichen Gedächtnis, also eine Einheit, wo wir immer wieder anknüpfen können an etwas und was sehr, sehr flexibel, geschmeidig und tatsächlich eben nicht ganz sicher ist. Und ja, das wäre sozusagen meine ultimative Antwort darauf. Danke, dass du mir die Zeit noch gegeben hast.
Ja. Da würde ich dann gerne, weil es jetzt wirklich so gut passt, eben aus dieser Informatikperspektive, wir haben ja bei neuronalen Netzwerken und Lernverfahren ein Problem, das heißt Overfitting. Wenn ein Algorithmus etwas zu genau lernt, dann hat er zwar ganz genau diesen einen Fall gelernt, aber ist nicht mehr adaptiv genug für neue Fälle, um die dann zu klassifizieren. Also wie Klaus sagt, ohne Vergessen kein Erinnern, denn wenn man diese Algorithmen nicht so baut, dass sie auch Teile wieder vergessen, werden sie so unflexibel und genau, dass sie eben, was Niklas gesagt hat, ihre Fähigkeit verlieren, adaptiv für die Zukunft zu sein. Und das ist ja der eigentliche Sinn von menschlichen und auch künstlichen Lernen.
Und jetzt habe ich auch noch mal spontan eine Assoziation gebildet. Und zwar einen Film, den wir alle sehr, sehr mögen, über den wir auch schon gesprochen haben. 2001, eine Odyssee im Weltall, wo ja eine der entscheidenden Szenen ist, wie Dave, der einer der Protagonisten oder vielleicht sogar ein Nebendarsteller, könnte man vielleicht sagen, wenn der wahre Protagonist die Menschheit ist, den Supercomputer HAL 9000 abschaltet. Und zwar, indem er seinen Speicher manuell entfernt und nach regrediert HAL immer weiter. Er wird kindlicher, er verliert den Bezug zu den Dingen um sich herum. Erinnerungen kommen noch mal hoch, das Lied, was sein Schöpfer gesungen hat. Und er stirbt letztendlich, wenn man das so sagen kann, weil ihm dieser Speicher sicherlich genommen wird. Und damit haben Arthur C. Clarke und Stanley Kubrick sicherlich auch eine wunderbare Verbindung geschaffen. Und damit beende ich diese Folge der Bamberger Psychokalypse. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Servus, ciao.
Adela.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.